Froh zu sein bedarf es wenig. Der Wolfgang Amadé hat das sowohl den Text als auch die Melodie, soweit mir bekannt ist, geschrieben und komponiert, daraus eine Kanone gemacht. Ja, also Freude kann ruhig eine Kanone sein, oder? Schon mal von Freude angeschossen worden? Was? Ist einmal so eine richtige freudvolle Watschen kriegt, die man so ja, nicht? Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Also eigentlich steht da schon alles drinnen. Froh zu sein bedarf es wenig. Der Zauberer hat viel gebraucht. Ja, vor allem für sich selber wahrscheinlich. Und das ist ein eigenes Zeichen, wenn Menschen viel haben, wollen sie nicht mehr noch mehr haben. Meistens im Vergleich mit anderen, der noch mehr hat. Ich kenne aber ganz wenige Leute, die mit diesem viel, was sie haben, auch viel bewirken. Es gibt so viele reiche Leute in der Welt und die tun nichts anderes, so wie der, wie heißt der, Dagobert Duck, am Turm nachschauen, wie hoch der Pegelstand im Geldtaschel ist. Ja? Ich habe aber doch einen kennengelernt, dieser sogenannten sehr, sehr, sehr reichen Menschen, den Dieter Mateschitz, den es besondere Freude bereitet, beide Dinge zu erneuern. In der alten Form, ja. Wer mal in die Murtaler Gegend fährt und dort die Schlösser anschaut und die alten Hotels, die er in Besitz genommen hat, die hat er wieder so hergerichtet, wie es in den Büchern drinnen steht. Unter anderem mit so einer Schlossrichtung Pöls, wo eine alte Bierbrauerei drinnen war und so weiter, und das Neue wieder auffrischt, ja. Sie im Sport ziemlich involviert, jo. Er sitzt halt auf sein Geld nicht ausschließlich. Auf der anderen Seite frage ich mich sowieso, was du mit 42 Milliarden Euro machen sollst, allein.
Ja,
Wenn so,
der Insel gekauft und alles.
ja, das, die Nachbarinsel von George Clooney, die besuchen sich gegenseitig. Ja, aber das ist es ja auch nicht. Der kann sein Geld buchstäblich nicht verbrauchen. Er kann halt höchstens große Häufen machen und anzünden, damit die Leute blöd schauen. Okay. Froh zu sein bedarf es wenig, stimmt das? Stimmt es, dass es wenig braucht, um froh zu sein? Ich sage euch nur ein Beispiel. In der Nähe, also eigentlich dort, wo der Werner wohnt, in Kirchbach, im Ziprain, am Breinberg 31, habe ich viele meiner Ferien verbringen dürfen, auf einem Bauernhof, der damals noch mit primitivsten Mitteln betrieben wurde. Also ich habe nur Ochsen gespannt und eingeschirrlen und mit Ochsen Pflügen, Ecken, alles mitgemacht, ganz händisch, und es war eine ganz eine große Freude für mich, das selbstständig machen zu dürfen, Burge anspannen. Das war was Außergewöhnliches, ja. Das war, genau, dass du das Vertrauen kriegst, dass die Ochsen aus dem Stall rausholst, dass du denen dahin sind, nicht zusammentrampeln, dass die ruhig stehen bleiben, da hat's bestimmte Handhaltungen gegeben, und. Und da war ich als kleiner Bub total, wow, das war ein Hammer, ja. Ist ja wurscht. Aber was mir aufgefallen ist, am Sonntag ist nicht gearbeitet worden. Am Sonntag war es im Haus ruhig. Die eine Tante ist schlafen gegangen oder ist nur herumgegangen. Ich habe immer nur ganz fest in Erinnerung, wenn es geregnet hat, hat sie so Krawatteln gemacht, dass das Wasser abbringt. Da bin ich mit Begeisterung mitgegangen. Die andere hat mit ihrer Brühe auf der Nase in der Stube Briefe geschrieben. Viele Briefe. Also wir haben regelmäßig von der Tante Rosa Briefe gekriegt. Telefon hat es ganz gegeben. Und was noch war, wenn größere Arbeiten angestanden sind, so wie Heigen, Dreschen, vor allem Dreschen. Genau, hat es nicht gegeben. Siedler hat es keinen gegeben. Hat es alles nicht gegeben. Das Heu ist in so großen Schobern aufgeschichtet worden und da haben sie so einen Reifen rundherum gekriegt. Der größte, der war mit Steiner so beschwert. Da hast du müssen, haben in den Schober treten. Aber das war auch nicht einfach, weil auf die Kanten hast du nicht raus dürfen, da ist nur ein bestimmter raus. Und dann ist das abgerecht worden, dass das Wasser außen schön abbringt. Und wenn es nur ein bisschen im Winter dann das Heu auseinander dann hast, war es unten wie frisch. Ja. Nein, ist ja wurscht. Aber die Freude, die die Leute gehabt haben, wenn was gewachsen ist. Ja, das Horsengehen, sagt euch das was? Wenn das Dreschen angestanden ist, dann bin ich mit meiner Tante von Bauernhof zu Bauernhof zu Bauernhof gegangen und dann hat's geheißen, am nächsten Donnerstag tun wir dreschen. Wer kommt? Ja? Und dann sind die zusammengekommen. Das waren für mich die schönsten Momente, wenn die Jausen dann waren. Da ist gesungen worden, da war ein Hetz, da war ein Gaudi, obwohl die Arbeit sicher nicht einfach war. Was ist uns in unserer Zeit verloren gegangen? Wie sind wir in solchen gesellschaftlichen Dingen verarmt? Ich habe erst vor kurzem ein Ehepaar getroffen, wie die Erntemaschine die Kürbis verarbeitet hat. Gell? Und dann habe ich mich richtig geschreckt, weil als Ergebnis ist eine schwarze Sauce rausgekommen. Also fast schon wie das Kürbiskernöl. Gell? Das hätte ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, das ist so gelb, wie es drinnen ist. Stimmt nicht. Es war schön schwarz. Und da sind die zwei dort gestanden und haben gesagt, früher sind da 10, 15 Leute gesessen, im Kreis rundherum, die Kinder haben die Kürbis zugegrillt und da ist gerät worden, gesungen worden und über die anderen Leute halt geschimpft nicht, und ausgerichtet, wie die Nachbarin, die so schier ist und so. Aber was ist uns verloren gegangen? In unserer Zeit. Und der Klaus Eickhoff hat einmal gesagt, warum geht es mir nicht so gut, obwohl es mir so gut geht? Warum haben Leute, wenn sie aus dem Kasten rauskommen mit zwei dicke Sackeln, ein Gefries, als hätten sie ihnen was gefladert, anstatt dass sie sich freuen für das, was sie einkauft haben? Ganz eine andere Geschichte: In einer deutschen Gemeinde war ein afrikanischer Pastor eingeladen, der die Predigt gehalten hat. Und wie dann die Leute auf die Uhr schauen angefangen haben bei der Predigt, hat er dann nachher zu den Gemeindeleitenden gesagt, du, warum sind die Leute alle nicht so froh da drinnen, da? Das ist ja ein Wahnsinn, wie die da drin. Das wäre in Afrika bei uns unmöglich, dass man so stumpfsinnig, blöd reinschauend, freudlos drinnen sitzt und dann auch nur auf die Uhr schaut, weil die Predigt ein bisschen länger dauert. Das ist bei uns unmöglich. Ja? Dann sagt ihnen die Gemeindeleitung, die Deutschen freuen sich nach innen. Dann sagt er, hey, da stimmt irgendwas nicht, weil gestern waren wir bei einem Heiligen. Ja? Und da haben sie ein Hates gehabt. Und da haben sie gelacht. Und da haben sie gefeiert. Und da haben sie tanzt. Und da haben sie Witz erzählt. Und jeder hat grinst. Ja? Und wie die Musik zum Spülen aufgehört hat, haben sie sich beschwert und haben Geld zusammengelegt, dass die Musik ja noch recht lang weiterspielt. Aber gestern, da war es lustig und keiner wollte heimgehen und keiner hat auf die Uhr geschaut. Ich habe ein Ehepaar in unserer Nachbarschaft, die fahren mit Begeisterung auf Urlaub. Ja? Aber die kommen jedes Mal heim und das Erste, was tun, den Ombudsmann anrufen, weil der ist im Hotel, dort am Strand war es dreckig, der Flieger war für nichts, die Dings waren zu eng. Die kommen jedes Mal vom Urlaub heim und dann steht das Heimfahren, ah, könnte man nicht noch ein bisschen durchbleiben, da fahre ich sicher nicht mehr hinter der Katastrophe. Ich glaube, dass wir eine ganz besondere Fähigkeit, uns einer ganz besonderen Fähigkeit bewusst sein müssen, die in einer anderen Geschichte als weißer und schwarzer Wolf in unserem Herzen bezeichnet wird. In unserem Herzen sind zwei verschiedene Wölfe drinnen. Der Weiße und der Schwarze. Es kommt immer darauf an, wen ich fordere. Ja? Wen fordere ich? Und ich darf euch auch nur eins aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich bin, so sehr ich als eloquent und Macher und so weiter beschrieben bin, im Grunde meines Herzens bin ich so ein harmoniebedürftiger Mensch, ist unbeschreiblich. Und die kleinste Kleinigkeit, die nicht funktioniert, kann mich fertig machen. Und wenn ich zurzeit in unsere Schule schaue, dann gibt es nicht nur Kleinigkeiten, dann ist es einfach nicht mehr meine Spielwiese. Und je schneller ich aus dem Schulbetrieb verschwinden darf, umso lieber ist mir. Jetzt muss ich mich wirklich jedes Mal zwingen, und Gott sei Dank haben wir heute Gottesdienst, und wo ich selber für mich von Freude predigen darf, welchen Wolf in unserem Herzen fordern wir? Den Negativen, der uns niederhaut, der uns auf alle negativen Dinge schauen lässt. Auch in der Welt oder bei mir selber. Wenn ich auf meine Sünden schaue, dann kann ich nicht singen, dass ich vor dir stehen kann, mein lieber Herr, weil dann haut es mir aufs Gesicht und ich bin verbrannt. Welchen Wolf in unserem Herzen füttern wir? Und ich glaube, dass wir Christen aufgefordert sind, den weißen Wolf in unserem Herzen zu füttern. Man kann auch sagen, den Löwen von Juda ist gleich Jesus Christus. Es muss Licht werden in uns. Wir sollten die Kerzen nicht ausdämpfen, sondern wir sollten es möglichst dicke Stumpfen kaufen, die schön harzen und ausstellen. Und das ist eine Entscheidung. Freude, wofür? Wofür brauchen wir überhaupt Freude? Gibt es Auswirkungen von Freude? Ja. Gott sagt zum Beispiel zu uns, alle eure Sorgen werfet auf ihn, Jesus. Haut es ihm hin. Stellt sich vor ihm hin und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, nimm das bitteschön. Weil dafür ist er zu uns gekommen. Und dann, damit eure Freude vollkommen werde. Gott will, dass wir uns freuen. Und habt ihr nicht oft genug den Eindruck, dass Christen genau die sind, denen man die Freiheit nicht anspürt? Kreuz tragen. Arm sind wir. Verfolgt sind wir. Keiner glaubt uns. Wenn einer einen Standl hat und so dort steht, den Kaffee nicht so, da geh ich halt hin. Alle eure Sorgen werfe darauf hin, damit eure Freude vollkommen werde. Geht es euch so, dass ihr manchmal so viel Sorgen habt, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit, dann legt es ab. Tun wir das wirklich? Packen wir den Pinkel Sorgen und schmeißen wir es ihm hin? Ja, natürlich. Und Gott damit zu beeindrucken. Hey, Charlie, das habe ich selber gepackt. So. Hm. Und da kann man das Wort Sorgen auch hernehmen. Ja? Man kann für etwas sorgen. Man kann auch jemanden versorgen. Aber man kann sich auch zersorgen. Vor lauter Sorgen, so ein Gesicht. Und dann hast du auch Sorgenfalten, nicht, die da immer so zusammenziehen. Und daraus entsteht eine Krankheit, die, glaube ich, in unserer Zeit sehr groß ist und von der ich was weiß. Depressionen. Und Depressionen ist zum Beispiel die Kapitulation vor unerfüllten Wünschen. Wenn man so viele Wünsche hat und keiner wird erfüllt, unter Anführungszeichen, keiner. Und es bleibt nichts mehr über als unerfüllte Wünsche. Also so eine Speiskarten, was ich gern tun tät und nichts gelingt. Also so eine Speiskarten, was von mir verlangt wird, nichts habe ich gemacht. So, mein Bruder, der jetzt gerade im Spital liegt, mir gesagt hat, wie er seine Diagnose gekriegt hat, jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist Sendepause, sitzt auf der Bettkante zwei Tage, will nicht schlafen, Schlafmittel hat er sich von der Schwester keine geben lassen und dann hat er zu ihr gesagt, jetzt muss irgendwas geschehen, sonst bringe ich mich um. Kapitulation vor unerfüllten Wünschen. Und jetzt gibt es aber ein anderes Wort in der Schrift, das heißt Freude, ja, damit eure Freude vollkommen werde, ja. Nicht aufgesetzt, ich freue mich. Na, wirklich Freude. Woher kommt die? Aus Freude entsteht eine Freundschaft. Freunde sind zusammen, dass wenn es aneinander noch so beschissen geht, sagt, ich bin nicht da bei dir. Geteiltes Leid, halbes Leid, geteilte Freude, doppelte. Siehst genau. Freundschaft, Friede. Friede mit Gott, Freundschaft mit Jesus Christus bedeutet Freiheit. Frei zu kommen heißt Freude. Einer, der zum Tod verurteilt worden ist im Iran, ein katholischer Prediger, ist jetzt freigekommen vor zwei, drei Tagen. Ja, Todesurteil aufgehoben, man lässt ihn in Ruhe. Die Leute haben sich alle gefreut. Freiheit heißt Freude. Freiheit von diesen unerfüllten Dingen, die ich nicht der Bock. Frei sein davon. Frei sein von den Sorgen. Und dann kommt noch was anderes dazu. Wenn ich frei bin, habe ich auch freimütig Kraft, jemandem anderen was Gutes zu erzählen. Da, wenn ich daherkomme und schwer mit den Schätzen des Orients, der Depression beladen, dann bin ich unattraktiv. Was ist denn das Ende eigentlich von Freude? Feiern. Leute nicht feiern. Drücken aus, dass sie freudlose Typen sind. Was heißt denn überhaupt predigen? Ich habe ein gutes Wort gefunden, oder woher haben wir das? Irgendwer hat das erfunden. Ermahnen steht ja in der Bibel, nicht? Sehr oft zu predigen. Aber es stehen auch andere Wörter dort. Unter anderem ermutigen. Ja, ermahnen, ermutigen. Und er hat dann gesagt, das beste Wort für predigen ist ermahnmutigen. Ermahnmutigen. Jemanden Mut machen. Predigen heißt nicht, die Gemeinde so zusammenhauen, dass sie heimgeht und sagt, so, jetzt bringen wir uns um, lösen wir die Gemeinde auf, weil es eh für nichts ist, sondern ein Punch gibt, wie es, wenn es Benzin in ein so ein glosendes Feuer Benzin einspritzt, kannst du schauen, was sie anspült, gell? Da explodiert der ganze Häfen. Weithin sichtbar. Und das Gleiche haben wir auch in der Geschichte des Volkes Israel in Nehemia Kapitel 8, die Verse 9 bis 10, was Freude bedeutet in dem Zustand von Menschen, die aus der Gefangenschaft kommen, heimkommen, alles ist hin. Was die Alten aufgebaut haben, und dann stehen sie dort, und was ist? Und der Statthalter Nehemia Der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Heute. Heute. 24.09.2017. Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Hast du Deutsch? Weint nicht und trauert nicht, ist welche Verbform? Das ist der Imperativ, die Befehlsform. Und da hinten steht ein Rufzeichen. Nicht zu weinen und nicht zu trauern ist da als Befehl genannt. Alles klar? Du gehst morgen deine Dings verkaufen und du lachst. Und wenn einer sagt, der hat kein Geld, lachst doppelt und gibst ihm 3 Kürbis. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken. Süße Getränke? Alles, was halt verboten ist, ne? Cola, Energy, wie heißt das jetzt? Red Bull. Ich würde eher sagen, ein Glas Wein oder ein Bier. Und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt wurden. Froh zu sein bedarf es wenig. Heute geht's heim, gutes Essen, Kürbissauce mit Rindschnitzel, alles schon bestens vorbereitet, bestes Rindfleisch. Es geht weiter, nicht nur in der biblischen Geschichte, auch in der menschlichen Geschichte. Friedrich von Schiller schrieb eine Ode an die Freude. Und Ludwig van Beethoven hat im 4. Satz der 9. Sinfonie diesen Text vertont. Weiß auch jeder, wovon ich rede? Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode längst geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das könnte in der Bibel wortwörtlich stehen. Warum? 1955 hat Richard Nikolaus Graf von Kutenhofe-Kalergi, sagt euch der Name noch irgendwas? Kutenhofe-Kalergi? Ganz bekannt. Barbara ist seine Tochter, war eine der profunden Kennerinnen des Ostblocks und des Nahen Ostens, hat den Antrag gestellt, diesen Text als Hymne des Europarates zu nehmen, und das ist einstimmig beschlossen worden. Herbert von Karajan hat die Aufgabe bekommen, diese Sinfonie mit der Melodie aus dem 4. Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in 3 orchestralen Versionen vorzugeben, und 1985 wurde die 3. gewählt als Hymne der Europäischen Union. So scheint es also bewiesenermaßen so zu sein, dass Freude auch eine geopolitische Wichtigkeit hat. Man hätte ja sagen können vorhin: Sieg, du schöner Götterfunken, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein, wir Europäer gewinnen und da jochen alle. Oder Geld, du schöner Götterfunken, oder wirtschaftliche Macht, du schöner Götterfunken, oder Trump, du schöner Götterfunken, oder wie auch immer. Da müsste man dann singen: Sohn aus Elysium. Aber nein, das ist es nicht. Es scheint die Freude eine wichtige Triebkraft des Menschen zu sein. Von geopolitischer Bedeutung. Zum Text selber. Das Elysion ist aus der griechischen Mythologie der Ort der Seligen. Ja? Und zwar ist es das klassische Ideal einer Männergesellschaft, die alle gleichberechtigt sind, ob Bauer oder Hochpolitiker oder König. Wurscht, damals schon, wo alles so streng hierarchisiert war, war das Elysion der Ort gleichberechtigter Männer, die durch Freude und Freundschaft miteinander verbunden sind. Das ist ein klassisches Bild für was? Für die Gemeinde. Ohne Unterschied des Rangs, ohne Unterschied der Person, ohne Unterschied des Alters. In Freude und Freundschaft verbunden. Der Chef, Gibt es keinen. Wohl? Wohl, der die Freude gibt. Der das Haupt, der die Freude gibt. Und was sagt Jesus? Er ist unser Freund und unser Bruder. Er geht uns nur voraus. Ein Bild für die Gemeinde. Gott ist Liebe. Oder? Steht das auch in dem Lied? Ja, ganz am Anfang steht schon. Freude, du schöner Götterfunken. Freude kommt nur dort, Tochter aus Elysium. Dort, wo Freude und Freundschaft, wenn man es an die anderen Worte nur erinnern kann, Friede, Freiheit. Dort ist Freude zu Hause. Und es ist nicht irgend erfunden, es ist der Götterfunken. Und der Götterfunken als Bild in der Gemeinde ist Gott selber. Gott selber. Gott ist Liebe und Liebe geht mit Freude einher. Ich habe noch keinen Verliebten gefunden, der ein blödes Gefries macht und angefressen ist. Nicht? Ich weiß nicht, wie war das bei uns? Was? Ah, ist, ja. Schön. Es ist nicht immer so, man muss sich manchmal entscheiden. Gell? Gott ist Liebe und Liebe geht mit Freude einher. Letztlich ist Freude göttlichen Ursprungs. Und dieser Text hat auch noch einen wesentlichen, oder diese Melodie, diese Hymne, ist dann noch einmal ganz wichtig geworden, 1989, als die Berliner Mauer gefallen ist, hat Leonard Bernstein den Text umgedichtet und hat geschrieben, Freiheit, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wie entsteht Freude? Freude entsteht dort, wo wir nach Galater 5, die Verse 16 bis 26, ernst nehmen, und zwar dort sind die 7 Früchte des Geistes beschrieben. Die Frucht des Geistes. Aber da sind 7 Punkte aufgezählt. Und gleich das Liebe, Freundlichkeit, Freundschaft, Freude ist gleich das Nächste. Eine Frucht des Geistes, also wenn wir von Gott nahe geboren werden, ist Freude. So wie der Kämmerer nach seiner Bekehrung erst mit dem Wort konfrontiert worden, hat er gewusst, was heißt das jetzt für mich? Daher hat ihm der Philippus das auf, sagt, hey, und da ist ein Wasser und jetzt gehen wir taufen. Und nicht, wie es in manchen Gemeinden üblich ist, und das halte ich für unvernünftig, 2-3 Jahre eine Taufschulung zu machen und dann doch, du hast abstehende Ohren, müssen wir noch ein halbes Jahr dazu tun. Ja? Wer nach 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1 sagt, Jesus Christus ist mein Erlöser, ist Kind Gottes. Und was hindert es mich? Dass ich getauft werde. Und ab dem Moment bin ich ein Kind Gottes. Und die einzige Entscheidung, die ich treffen kann, ist, bin ich ein gehorsames oder ein ungehorsames Kind? Welche Kinder sind wir? Ach so. Das kannst du aber auch nur du von dir behaupten. Immer wieder müssen wir uns entscheiden. Immer wieder haben wir die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Immer wieder werden wir merken, dass wir die Dinge, die Gott von uns will, nicht erfüllen können. Immer wieder werden wir merken, dass wir auf ihn zurückgeworfen sind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das gilt nicht nur für die anderen. Das gilt für uns täglich nahe. Und wir haben die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Um Liebe, Freude, Friede, Freiheit, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Freundschaft, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Nahe geschenkt bekommen. Täglich, Tag für Tag. Das ist so wie Ernten und Ansetzen und Weinbauern jetzt. Ne? Frucht hängt ab von der Weintraube, ja. Aber die Weintraube hat einzelne Weinbeeren. Und jede einzelne Weinbeere ergibt die Frucht. Aber alles geht nicht ohne den Weinstock. Und der Weinstock ist Jesus Christus. Und ohne Jesus Christus keine Weinbeere. Ohne Jesus Christus keine Weinbeere. Ohne Jesus Christus ist diese Frucht nicht entstehbar. Und ein Prinzip steht im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, Vers 16. Manchmal ist das ja so provokant, dass glaubst du spinnst. Freut euch zu jeder Zeit. Freut euch zu jeder Zeit. Weil das Evangelium de facto und per Definitionem eine Botschaft der Freude ist. Euch angelangt. Eine Botschaft der Freude. Und Freude hat eine enorme medizinische Bedeutung, auch im Hinblick auf gesund bleiben und gesund werden. Ich habe in den ersten 3-4 Ferienwochen so einen Druck auf dem Herzen gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt zerreißt mir die Pumpen. Ja? Das ist wie wenn ein schwerer Stein da oben liegt. Ja? Weil einfach so viele Dinge mir die Freude nehmen. Und ich bin an und für sich begeisterter Lehrer, aber wenn alle Umstände alles tun, um an die Freiheit zu nehmen, dann wird das schlecht, dann ist das nicht gesund. Und wir können dann gar nicht gesund bleiben. Also Freude hat in der Prävention und in der Therapie, also in der Vorbereitung und in der Behandlung, ganz eine wichtige Geschichte. Und da gibt es einen Ausspruch von Karl Valentin, der sagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn würde ich mich nicht freuen, regnet es trotzdem. Das ist kein blöder Mensch. Der Humanexperte Dr. Roman Seliger sagt in seinem Buch Frostschutzmittel, heißt der Titel, und wenn es da aufschlagst, steht drinnen, sich freuen können, ist Frostschutzmittel. Und wir wissen, dass in der Bibel steht, das Herz versteinert. Und ein freudiges Herz fängt wieder zum Lachen an. Ja? Und da schreibt er Frostschutzmittel. Und er schreibt da drinnen in dem Buch, laut Statistik leben Humor und freudvolle Menschen im Hinblick auf 80 Lebensjahre um 7 Jahre länger. Ich meine, das ist eine provokante Behauptung, aber wer sich freut, nehme ich an, lebt länger. Oder im britischen Magazin Sportmedizinischen Institut steht Mitte der 2005, eine Minute Lachen bedeutet 20 Minuten zusätzliche Lebenszeit. Aber wenn es nicht stimmt, überprüfenderweise, wenn, ich könnte mir das ja zum Prinzip machen, ne? Stimmt's nicht, ist auch wurscht, stimmt's, lebe 7 Jahre länger. Ja, schon. Nutzt's nichts, dann schaut's nichts. Ja, und mir ist lieber, wenn du lachst wie jetzt. Ja, okay. Es gibt, und dann in beiden Dingen ist ein ausschlaggebender Hinderungsgrund für den Entzug von Freude genannt, und zwar ist es Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und Angst heißt unter anderem auch für ins Zukünftige Negatives befürchten. Hauptangst aller Menschen ist, es wird irgendwas Negatives passieren. Das wird nicht und so weiter. Und da hat dieses britische Sportmedizinische Institut eine Untersuchung veröffentlicht, dass im Laufe unseres Lebens 87% aller befürchteten Negativer nie auftreten. Also 87% unserer Ängste, die wir so haben, passieren gar nie. Nur wir realisieren es nicht. Wir schreiben nicht auf 100 Ängste und hageln ab, wie viel das eintreten. Angst ist immer so eine Vorauseinstellung des Menschen, Negatives befürchten. Daher Freude verbreiten ist eine wichtige Aufgabe. Es sollte für Christen eines der wesentlichsten Dinge sein, Freude zu verbreiten, Genuss anzubieten. Wie der Peter Alexander singt, genieß das Leben, es ist dir gegeben. Und Gott sagt das auch, damit eure Freude vollkommen sei. Bis hin, dass Paulus und Silas im Gefängnis singen, dass den anderen die Ohrwaschel wollen. Ne? Weil es war anzunehmen, dass sie umgebracht werden, und die singen da drinnen, sehr unbeschreiblich. Aber noch einmal, Leben genießen und Aufgabe des Christen, euch angelohnt, das Evangelium zu verbreiten, eine Aussage der Freude weitergeben, steht im Gegensatz zum Kurt Sowinetz. Der hat auch die Musik hergenommen. Freude schöner Gott. Hol die Menschen sammerts wieder, möchte in die Goschen hauen. Ja, jetzt kannst du entscheiden, welcher Text ist der lieber, der von Peter Alexander oder das Verdrießliche, das Nörgelnde, das Griesgrämige, das Verdrießliche, das Kritisieren, das Kritikastertum. Kennt ihr den Film Das Leben ist schön? Kennt den wer? Wo eine Familie mit ihren zwei Kindern in ein Vernichtungslager kommt und der Mann weiß genau, sie werden umgebracht, aber er verbreitet ständig Freude unter den Kindern. Zum Beispiel verstecken sie sich in der Latrine, die Kinder, wenn diese Untersuchungsbeamten kommen. Ja? Mit den direkten Lagerwachen haben sie so ein bisschen ein Abkommen. Die haben, und die Kinder werden, Latrine sagt euch was, wo man, ja, da sind die Kinder rein bis zum Kopf. Und dann ist alles untersucht worden und da waren sie oft stundenlang drinnen, solange diese Kommission da war, und durften keinen Laut von sich geben. Aber die anderen haben müssen genauso nur aufs Klo gehen. Und er macht dann immer nur Spaß, der Papa. Singt was oder tanzt. Und da, wie er zum Erschießen geführt wird und die Frau und die Kinder weggehen können, weil die amerikanischen Panzer kommen, spielt er noch und lacht: Hallo Kinder, jetzt kommt die Erlösung. Weil er das ihnen immer schon gesagt hat: Es kommt die Erlösung, es kommt die Erlösung. Das ist ganz was Großes, ganz was Starkes. Und dann vor dem Panzer über den Ding, so wenn der Bub hinten hörst die Maschinengewehrsalve, die den Vater erledigt, und dann geht er auf die Erlösung zu. Also so ein starkes Bild auf die Erlösung von Jesus, auf die Erlösung von Jesus Christus hin. Oder unsere Nachbarin, die Maria Zoller, die ganz wenig Geld hat, die ist so unabhängig davon, von den Umständen, und ladet trotzdem zum Geburtstag immer alle Leute ein, alle ihre Freunde, und lässt sich da nichts zahlen. Es ist ihr ein Bedürfnis, Freude zu verbreiten, Freude miteinander zu genießen. Universitätsprofessor Dr. Dr. Christian Schubert schreibt in einem Buch, 6 Schritte zur Freude heißt der Titel, der so interessante Parallelen zur Bibel hat in seinen 6 Punkten, die er aufzählt. Er sagt da unter anderem, wir sollten nicht die Probleme sehen, sondern die Lösungen. Und in seinen 6 Schritten bietet sich Jesus als die perfekte Lösung an. Er sagt zum Beispiel, ein wesentlicher Punkt zur Freude ist positive Beziehungen. Tja, Jesus, mein Herr und Heiland, Freund und Erlöser. Gibt es eine positivere Beziehung? Zweitens, die Kontrollierbarkeit meiner Umwelt. Stress macht alles das, was wir nicht kontrollieren können. Aber Jesu Prinzipien heißen, in der Welt habt ihr Angst, siehe, ich habe die Welt überwunden. Alle Sorgen werfet auf mich. Das macht mich stressfrei. Wo werde ich meine Zeit verbringen? Habe ich das wirklich verinnerlicht? Zu sterben heißt nicht, das ist alles aus, sondern zu sterben, es beginnt eigentlich mein Leben. Sinnhaftigkeit, also alles, was uns im Leben umgibt, muss sinnhaft sein. Und Jesus ist der Garant für Lebenssinn. Nur ganz anders als das Menschliche, sondern bei ihm geht es überlebenslang. Das ist Vision. Wer eine Vision geben kann, die über unser Leben hinausgeht. Selbstbestimmtheit, das war auch die große Angst der Israeliten, als Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben. Früher haben sie auch allen möglichen Führern geglaubt, die einen dann Schädel abgeschnitten haben. Wir sind selbstständig, wir brauchen keinen Führer mehr. Wir brauchen weder einen Räumer, wir brauchen gar keinen mehr. Wir selber entscheiden, so wie der Mensch heute. Ich bin das Maß aller Dinge und sonst keiner. Und dann kommt Jesus her und sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Jetzt haben sie ein Problem gehabt mit ihm. Aber wenn ich mich für Jesus entscheide ich mich für überlebenslang, auf ewig hin. Persönliches Wachstum heißt Herausforderungen annehmen. Also jeder Mensch muss eigentlich schauen, dass er in bestimmten Dingen vorwärts kommt, Früchte bringt, Herausforderungen annehmen, jünger sein wollen, Open Doors, Aboy, Gemeinde, Gideon, dienen. Und was er unter Selbstakzeptanz versteht, steht in Matthäus 22, in 5. Mose 6, 5 oder in 3. Mose 19, 18. Da geht es um den Liebesauftrag. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit deinem ganzen Herz, mit ganzem Gemüt. Genau. Und den Nächsten wie dich selbst. Das ist die Antwort auf die. Das sind die Antworten. Jetzt ist noch. Es hat ein Lied gegeben in meiner Kindheit in der katholischen Kirche. Ich will dich lieben, meine Stärke, als meinen allerhöchsten Lohn. Ich will dich lieben, oh mein Leben. Weiter weiß ich es jetzt nicht. Ich will dich lieben. Nicht ich liebe dich. Ich will dich lieben als meine Stärke. Ich will dich lieben, oh mein Leben. Und jetzt haben wir die Situation des Paulus und des Petrus. Eingesperrt, einsam, bedrängt, unerfüllte Wünsche. Der Paulus wollte ja nach Spanien. Und in Rom war Sendepause. Verleumdet, verlassen. Und was machen die? Im Gefängnis. Rehren, fertig sein, wahrscheinlich auch. Aber sie haben sich entschieden zu singen. Und zwar so, dass alle anderen das mitgehört haben. Und der Hans-Peter Reuer sagt in einer Entscheidung für die Freude, ich werde mich freuen, egal wie die Umstände sind. Und dann sucht er Punkte, warum er sich freuen kann. Geretteter Sünder zu sein. Vor Gottes Angesicht befreit. Und Freude ist wie Liebe. Kein Gefühl, sondern die willentliche Entscheidung zu lieben und zur Freude. Und der Grund dazu steht in Philipper 4. Kapitel 4, 7, 14. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und wir suchen oft an falschen Orten diese Freiheit und diese Friede. Zum Beispiel im Sport, im Urlaub, bei anderen Menschen, beim Ehepartner. Ich darf euch nur sagen, euer Ehepartner ist nicht Jesus. Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Frage ist, wie man damit umgeht. Oder im Beruf. Und da sagt der Paulus den Philippern, sucht es dort, wo es unangetastet ist. Und das ist bei unserem Gott. Dort sind die Dinge, die uns Freude machen, unantastbar. Und das Problem, was wir haben, der Weg dazu als drittes, dass man zu dieser Freude gekommen ist, wie beim Hund, der einen Knochen in der Pappen hat. Habt ihr schon mal probiert, einen Hund, der einen Knochen in der Pappen hat, den wegzunehmen? Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, haben ihre Überzeugungen fest im Griff. Die kannst du ihnen nicht wegnehmen, oder? Warum kannst du einen Hund den Knochen wegnehmen? Wenn du dir ein Steak hinhältst. Lass dir den Knochen sofort fallen und frisst das Steak. Mit dieser Einstellung sollte man Menschen entgegenkommen. Nur unser Evangelium darf nicht schlechter sein als der Knochen. Gebet, Flehen, Danksagung. Zusammenfassung. Wir sind aufgefordert zur Freude. Wir sind aufgefordert, Freude zu verbreiten. Dreimal im Jahr kommen Juden nach Jerusalem, um zu feiern im Alten Testament. Weil es so zach ist, so deppert ist dorthin, gell? Eine Hochzeit, eine Woche, bist komplett verrückt, der fällt's teuer. Wenn ich die dann die Friede schon sehe, ich die. Nein, aufgefordert zur Freude. Und der Gottesdienst jeden Sonntag oder die Hauskreisstunde soll eine Stunde der Freude sein und des Freudemachens. Und wir können folgenden Satz auch noch überlegen. Wir haben keine Wahl, wie wir sterben werden, in der Regel. Aber wir haben die Wahl, wie wir leben können. Lasst uns so leben wie in Lukas 15, die Verse 7 und 10, feiern wie bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes und lasst uns vor allem auch dann feiern, wenn wir draufkommen sind, wie schlecht wir eigentlich vor Gott dastehen und wie gut es uns geht, weil er uns liebt wie seine Kinder. Und in einem Text habe ich Folgendes gelesen, im Leben in und aus Jesus Christus, sagte einer seinem Arzt, bedeutet für mich, drei Pillen zu nehmen. Am frühen Morgen nehme ich die Pille der Zufriedenheit. Zu Mittag nehme ich die Pille der Freude und am Abend die Pille der Dankbarkeit.